SWR Kultur. Gast vor acht.
Und das ist heute Cornelie Jäger, deren Leben sich immer viel um Tiere gedreht hat. Sie war erst Tierärztin, dann Tierschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg und die dennoch oder sogar gerade deswegen dafür plädiert, dass wir weiterhin Tiere essen. Willkommen bei SWR Kultur, Frau Jäger.
Guten Abend, Herr Lechler. Vielen Dank für die Einladung.
Vegane Irrtümer heißt Ihr neues Buch, Untertitel Warum wir auf gute Tierhaltung nicht verzichten können. Kann man ganz kurz zusammenfassen, worum es Ihnen da vor allem geht, also welche Debatte Sie da anstoßen wollen?
Es geht mir eigentlich hauptsächlich darum zu zeigen, dass Tierhaltung auch enorme Chancen birgt und dass man die sozusagen vergeben würde, wenn man komplett auf Tierhaltung verzichtet. Das ist ja das Ziel der veganen Position, am Ende keine, insbesondere keine landwirtschaftliche Tierhaltung mehr zu haben. Und ich glaube, dass man dadurch eben Chancen vergeben würde, global betrachtet sowieso.
Gehen wir gleich darauf ein, auch worin die bestehen, diese gute Tierhaltung, die Sie propagieren, wodurch zeichnet die sich im Kern aus?
Also wenn man sozusagen die Dienstleistungen von Tieren in Anspruch nehmen möchte, das ist ja die Idee, die ich verfolge. Und wenn man das wertschätzt, dann bedeutet das selbstverständlich, dass man sozusagen seinen wertvollen Mitarbeitern auch allerbeste Arbeitsbedingungen liefern muss, könnte man sagen. Und das heißt für mich auf jeden Fall, dass Tiere ganz anders untergebracht werden müssen, als es heute insbesondere in den industrialisierten Formen der Fall ist. Also das heißt zum Beispiel, dass alle Tiere geeignete, bequeme Rückzugsmöglichkeiten und Liegeplätze haben müssen. Das heißt für mich auch, dass alle Tiere nach draußen gehen können müssen und zumindest die Wahl haben müssen, das tagsüber auch dann zu tun. Und diese Wertschätzung ist für mich essentiell, wenn man über Tierhaltung diskutiert.
Das sind jetzt natürlich alles Ideen, die Tierschützer schon seit Jahrzehnten vorbringen. Also wie realistisch ist denn, dass wir in der Breite je zu einer solchen guten Tierhaltung kommen?
Also ich glaube, dass es einfach eine gesellschaftliche Aufforderung ist, sich endlich in diese Richtung zu bewegen. Das Modell, was ich mir vorstelle, müsste natürlich auch einhergehen mit Veränderungen beim Konsumverhalten und würde implizieren, aber da kommen wir vielleicht nachher ja noch ausführlicher drauf, würde implizieren, dass man eben sehr viel weniger Tiere halten würde. Also wenn man eine ganz andere Futtergrundlage nutzen würde und wenn man dann weniger Tiere halten würde, dann wären die Möglichkeiten sicher auch eher vorhanden, diese Dinge, die ich geschildert habe, das dann auch tatsächlich umzusetzen.
Wo würden Sie als erstes ansetzen, um gerade die Industrie, die da im größeren Maßstab wirtschaftet, zu einem Umsteuern zu bewegen?
Naja, für mich ist der entscheidende Punkt ja zum einen, wie wir Flächen, also landwirtschaftlich genutzte Flächen, künftig nutzen wollen, um tatsächlich 10 Milliarden Menschen auf der Welt ernähren zu können und aber auch deren Enkeln noch eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen und eben dann auch die Ernährung noch sicherstellen zu können. Das ist das eine, also die Frage, wie nutzen wir die Flächen? Und daraus ergibt sich ziemlich schnell die Frage, wie sieht es eigentlich mit der Fütterung der Tiere aus? Und da vertrete ich ein Modell, das habe nicht ich erfunden, da gibt es viele wissenschaftliche Arbeiten über viele Jahre zurück schon. Die Idee ist, dass man eben eine komplett konkurrenzfreie Tierfütterung hat, also Tiere nur mit den Dingen füttert, die für Menschen nicht nutzbar sind. Das sind im Wesentlichen natürlich Gras in allen Varianten, die es da gibt, also Heu, Silage und Ähnliches. Das sind aber auch eben Überbleibsel aus der Lebensmittelverarbeitung und gegebenenfalls auch Lebensmittelabfälle. Das ist zwar hier in Europa nicht erlaubt, dass man Tiere damit füttert, aber auch darüber müsste man unter Umständen diskutieren, um zu dieser konkurrenzfreien Tierfütterung zu kommen.
Da widersprechen Sie jetzt schon mal dem veganen Argument, das da lautet, lasst uns doch nicht die Tiere auf den ganzen Landflächen weiden und grasen, sondern selber was anbauen, was wir dann direkt essen, von der Bilanz her viel besser. Was sind denn die größten veganen Irrtümer, die Sie korrigieren wollen?
Da haben Sie jetzt sozusagen direkt eines angesprochen, nämlich diese Frage der Flächennutzung. Und es gibt sehr spannende Arbeiten, also wissenschaftliche Arbeiten und Modellrechnungen, die eben zeigen, dass der Bedarf an landwirtschaftlicher Fläche am geringsten ist, wenn man einen ganz kleinen Anteil von tierischen Produkten in seinen Speiseplan aufnimmt. Das ist zwar sehr wenig und es würde eine erhebliche Veränderung bei den Essgewohnheiten mit sich bringen, aber dass man weniger Fläche dann dafür braucht insgesamt, also für den gesamten Speiseplan, liegt halt daran, dass zum Beispiel Rinder Dinge upcyclen können, mit denen der Mensch nichts anfangen kann. Und diese Lebensmittel, also Milch und eine kleine Menge an Rindfleisch, was dann entstehen würde, oder auch an Schaffleisch zum Beispiel, das müsste man ja im veganen System zusätzlich anbauen. Während es eben in diesem System da mit geringer Tierhaltung, also mit konkurrenzfreier Tierhaltung, eben durch dieses Upcycling eben von Gras und Resten durch die Tiere zur Verfügung gestellt würde. Und dann kommt noch dazu, dass es eben Regionen gibt, in denen auch Flächen genutzt werden müssen für die Nahrungsmittelerzeugung, auf denen sie eben kein Gemüse anbauen können. Sie können nicht alle Flächen auf der Welt, die man landwirtschaftlich nutzt, zu Ackerflächen machen. Das wäre verheerend, weil da enorme Mengen Humus verstoffwechselt würden. Also in dem Moment, wo man bestimmte Grasländer, also solche sogenannten marginalen Grasländer, zu Ackerflächen umwandelt, setzen die enorm viel CO2 frei, weil eben der Humus abgebaut würde. Und das sind zum Beispiel auch solche Argumente, die man meiner Meinung nach berücksichtigen muss. Aber Sie fragten ja nach noch mehr Argumenten oder nach mehr sogenannten, also was ich als vegane Irrtümer bezeichne. Ja. Es geht unter anderem ja auch zum Beispiel um Landschaftspflege und Artenschutz. Und da weiß man halt inzwischen schon, dass bestimmte Landschaftstypen, die sehr bedroht sind, insbesondere so magere Wiesen zum Beispiel, dass man die halt, wenn man Tiere mit einsetzt für die Pflege, also wenn man Weidetierhaltung macht, dass man solche Biotope und Habitate sehr viel besser erhalten kann und sehr viel leichter auch offen halten kann, als wenn man es eben sozusagen nur mit menschlicher Kraft macht, weil auf Steillagen zum Beispiel sind einfach unsere Möglichkeiten am Ende doch begrenzt.
Das heißt aber auch, es ist nicht richtig, sich vorzustellen, dass wild wachsende Wiesen auch fürs Klima und den Artenschutz das Beste wären, sondern Landnutzung hat ihre Vorteile.
Genau, also wir müssen die zwei Punkte vielleicht ein bisschen auseinanderhalten, was Sie jetzt gerade sagten mit Klimaschutz und Artenschutz in einem bei der wild wachsenden Wiese. Also ich glaube, ein ganz gutes Beispiel gerade auch hier für den Südwesten ist, dass es ja zum Beispiel Flächen im Schwarzwald gibt, Weideflächen im Schwarzwald gibt, die sehr schnell verbuschen und verwalden würden, wenn man dort nicht zum Beispiel Rinder halten würde. Und da muss man halt ganz klar sagen, es bedeutet nicht automatisch mehr Vielfalt, wenn man diese Flächen alle sozusagen der natürlichen Sukzession überlässt. Dann hat man am Ende zwar überall so eine bestimmte Art von Wald, aber mit Vielfalt hat das eben nichts mehr zu tun. Und das Ziel, auch nach modernen Vorstellungen, ist eben eher, dass man Mosaiken hat in der Landschaft. Also viele unterschiedliche Elemente, auch sowas wie Waldsäume und Ränder und dann kleine Gebüsche und Gehölze und dazwischen irgendwelche offenen Flächen. Dafür könnten eben Rinder einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Oder genauso gut natürlich Schafe. Und es gibt auch für andere Tierarten, es gibt auch Schweineprojekte für die Beweidung mit hochinteressanten Ergebnissen, weil zum Beispiel der Dung der Tiere die Ausgangslage oder die Ausgangsposition für Nahrungsketten ist, die daraus entstehen. Also da gibt es wissenschaftliche Arbeiten, bei denen dann Dungkäfer gezählt worden sind, die ja dann ihrerseits wieder von anderen Tieren gefressen werden und beziehungsweise ihrerseits wichtige Funktionen bei der Verstoffwechselung dieses Dungs übernehmen. Das ist zum Beispiel eben so ein Punkt, dass diese Mosaikbildung durch Tierhaltung und das Offenhalten von Landschaften außerordentlich wichtig ist.
Und was uns betrifft, steht am Ende dieses Plädoyers auch für eine kluge Landnutzung, dass wir weiterhin Tiere essen, obwohl sie gleichzeitig Tierschützerin sind und dass das kein Widerspruch ist. Und wie Sie zu diesem Lebensthema auch kamen, darüber sprechen wir gleich. Cornelie Jäger ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Sie hören SWR Kultur am Abend. Unser Gast vor acht ist Cornelie Jäger, ehemalige Tierschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, die erste übrigens, Tierärztin und Buchautorin. Ihr neuestes Buch heißt Vegane Irrtümer. Lassen Sie uns über diesen Berufswunsch Tierärztin sprechen, Frau Jäger. Das stellt man sich als Kind oder als Jugendliche, glaube ich, gern ein bisschen romantisiert vor. Wie war das bei Ihnen?
Ja, das hat vielleicht schon auch so ein bisschen angefangen mit der Vorstellung, man möchte gerne Tieren helfen, auch so sozusagen dieses individualkurative Element. Das hat sich bei mir aber relativ schnell verflüchtigt dann und mich hat eigentlich mehr interessiert, was man auch präventiv tun kann, damit es Tieren gut geht. Also ich habe mich dann relativ früh interessiert auch für solche Themen wie Impfstoffentwicklung. Ganz entscheidend war damals, dass dann gerade die ersten Tollwutvakzinen auf den Markt, also gar nicht mal auf den öffentlichen Markt gekommen sind. Also es gab es ja immer schon für Heimtiere, also Hunde und Katzen gab es ja schon. Mhm. Aber es ging ja dann zum Beispiel los mit der mit dem Auslegen von Tollwutködern, um die Füchse zu impfen. Und das fand ich genial. Also, dass man sozusagen diese eher schwierige Fuchsbejagung, die wenig effektiv war, meiner Meinung nach in vielen Fällen auch tierschutzwidrig war, das habe ich damals noch nicht in vollem Umfang überblickt, aber das habe ich dann im Nachhinein noch besser verstanden. Also da ging es eben los, dass zum Beispiel die damalige Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten, die noch in Tübingen angesiedelt war, sich sehr intensiv beschäftigt hat mit diesen Ködern, mit denen man Füchse gegen Tollwut impfen konnte. Und das war der Durchbruch. Also heute ist Deutschland eben tollwutfrei, also was jetzt die Säugetiere angeht. Und da hat es eine ganz entscheidende Rolle gespielt, dass man diesen Wildwirt eben tollwutfrei bekommen hat.
Und das hat Sie dann wahrscheinlich auch in die Forschung an die Uni Gießen gezogen und später in die Veterinärverwaltung, statt eine Praxis für Kanarienvögel und Schildkröten aufzumachen.
Das stimmt zum einen. Es gab dann auch noch ein paar biografische Elemente, warum ich diesen Weg gewählt habe. Also das eine war tatsächlich, dass ich relativ schnell nach der Uni eben für ein interessantes Projekt angeworben worden bin, wo es auch eben um die Impfstoffentwicklung für eine Zoonose ging, also für eine Krankheit, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann. Das war das eine. Und zum anderen hatten wir, mein Mann und ich, damals dann einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Gießen. Da hat es sehr gut zusammengepasst, die wissenschaftliche Tätigkeit und der Hof. Ja, und dann hatte ich ja die etwas schwierige Situation, dass mein Mann verstorben ist. Sehr früh und auch einigermaßen tragisch. Und das war dann nicht die Situation, um eine Praxis aufzumachen oder sich sozusagen diesen Herausforderungen zu stellen. Und dann hat sich es eben so weiterentwickelt, dass ich nach Baden-Württemberg zurückgekehrt bin, in die Veterinärverwaltung gegangen bin und dann ziemlich viele verschiedene Stationen gemacht habe. Ja, dann auch mehrere Jahre in Thüringen tätig war und dann ja zurückgekommen bin nach Stuttgart als Landestierschutzbeauftragte.
Was nochmal den Bauernhof betrifft bei Gießen, hatten Sie da auch Tiere?
Ja, wir hatten natürlich auch Tiere. Also es ging schon los, dass wir zur Hochzeit ein paar Hühner geschenkt bekommen haben. Das war total nett, das war auch eine echte Überraschung. Wir hatten dann selber Bienen, weil das mich immer sehr interessiert hat. Dann hatten wir mehrere Einstellerpferde auf dem Hof und wir hatten auch selber dann Rinder. Also, aber hauptsächlich waren es für uns privat die Hühner. Das war natürlich nett, weil immer Kinder gekommen sind und nach unseren, in Hessen sagt man das so nicht, aber hier würde man sagen, die haben nach den Biberler geguckt. Und wir hatten immer eben auch sehr nette Hunde und das hat natürlich viel Kontakt ermöglicht.
Also die Frage ist, hat Sie das noch irgendwie geprägt, was Ihr Verhältnis zu und Ihren Umgang mit Tieren betrifft?
Also für mich sind Tiere sozusagen irgendwie gleichwertig. Also sie sind Familienmitglieder und sie haben jeden Anspruch auf volle Fürsorge. Also ich mache da keinen Unterschied zwischen meinen menschlichen Freunden und meinen tierischen Freunden. Das würde ich heute auch immer noch so sagen. Also ich habe auch jetzt einen älteren Hund und selbstverständlich wird sie bestmöglich umsorgt, so gut ich es eben irgend kann.
Das klingt jetzt fast ein bisschen nerdig, Frau Jäger, wenn Sie sagen, die menschlichen und die tierischen Freunde, die sind für mich das Gleiche.
Nein, ich habe nicht gesagt, die sind das Gleiche, sondern also mir ist immer wichtig, dass man sozusagen jedes Lebewesen in seiner Art ernst nimmt und in seinen Bedürfnissen, in seinen speziellen Bedürfnissen. Also ich würde nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren wollen, aber ich würde immer versuchen, mit allen bestmöglich umzugehen.
Wie ist es Ihnen dann in Ihren 5 Jahren als Tierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg oder des Landes Baden-Württemberg gegangen? Also waren Sie am Ende mit Ihrer Bilanz zufrieden? Sie haben zum Beispiel, habe ich gelesen, erreicht, dass ein Freizeitpark auf seine Revue mit so rauchenden und motorradfahrenden Schimpansen verzichtet. Gab es mehr solche Erfolgserlebnisse oder ist das dann doch eher ernüchternd?
Also es war eine Mischung. Zum einen war es extrem anstrengend, weil ich in der Zeit auch Themen transportieren wollte, als die Themen noch nicht ganz so publik waren oder noch nicht ganz so im Trend waren. Und mir war eben auch immer wichtig, dass ich mich mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung befassen konnte. Und da war natürlich auf der anderen Seite, also die Gegenüberposition war natürlich schon auch erstmal skeptisch, wie ich mich da wohl verhalten würde und ob ich da sozusagen eine Art Angriffsposition einnehmen würde. Das ist aber nicht meine Art. Also es war mir immer dran gelegen, die Leute zu gewinnen für meine Vorstellung von Tierhaltung. Also die basiert ja zum Beispiel auf diesem Modell der 5 Freiheiten und dafür kann man dann schon werben. Und also es hat mich dann.
Ja, die Frage ist ja, ob die Werbung dann was bringt, ob man die Leute wirklich bewegen kann.
Also ich glaube, dass ich nicht das System komplett verändern konnte. Das wäre auch ein bisschen sehr anspruchsvoll und sehr vermessen. Aber ich glaube schon, dass ich die Diskussion in eine gute Richtung bewegen konnte in der Phase. Also es hat mich sehr stolz gemacht, dass als ich dann entschieden habe, dass ich mich eben diesem Bücherschreiben widmen will. Da hat dann einer aus dem landwirtschaftlichen Bereich mir eine sehr nette E-Mail geschrieben und eben geschildert, dass ich eben doch erreicht hätte, dass sie auch über das Thema Tierschutz und Tierwohl diskutiert hätten in der Landwirtschaft, ohne dass das immer gleich ein Reizwort gewesen sei. Und dafür sei er mir dankbar. Und da habe ich dann gedacht, dann habe ich es zumindest nicht ganz falsch gemacht, also wenn so eine Reaktion kommt.
Und ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht zum Schluss noch kurz, dass unser Verhältnis zu Tieren ganz allgemein sich tatsächlich in einem Wandel befindet, auch je mehr wir über sie wissen. Wie sehen Sie das?
Also ich hoffe das sehr. Ich sehe im Moment schon immer noch eine extreme Spaltung zwischen dem Bereich der Tiere, die direkt in unserer Nachbarschaft leben, also in unseren Haushalten, in unseren Gärten meinethalben, also die wir auch, sag mal, in der ganzen Breite als Familienmitglieder betrachten, und denen, die eben häufig unter dem Begriff Nutztiere, ein Begriff, den ich meide, zusammengefasst werden. Also da, denke ich, geht noch vieles unter der Aufmerksamkeitsschwelle durch und da muss ich auch noch vieles tun. Wenn diese Kluft kleiner würde, dann wäre das schon sehr gut.
Das Thema ist jedenfalls sicher für viele relevant und die Zusammenhänge, die Sie in Ihrem Buch erläutern, auch wirklich erhellend. Ich sage nochmal den Titel Ihres Buchs, Vegane Irrtümer, Untertitel, warum wir auf gute Tierhaltung nicht verzichten können. Erschienen im Metropolis Verlag von Cornelie Jäger. Danke, dass Sie bei uns waren, Frau Jäger.
Vielen Dank für das Gespräch.